Kilometer pro Kilometer. Der Trailrunning-Podcast mit Kimi Schreiber und Ida-Sophie Hegemann.
Ja, Kimi, da haben wir doch heute eine unerwartete Rennberichtsfolge.
Weißt du, was ich schön fand? Ich habe es verschwiegen, aber eigentlich schon, weil du hast mich letztens in der letzten Folge noch gefragt, und was steht so an bei dir die Woche? Und dann dachte ich mir, ja, sage ich das jetzt, dass ich in die Schweiz noch nie, ich will es irgendwie nicht sagen.
Also ich habe darauf gewartet, dass du das sagst, weil ich muss ehrlich sagen, du hast vor ein paar Wochen mal gesagt, ja, dann laufe ich noch ein anderes Rennen. Und der Rennveranstalter von diesem Rennen, die machen ja immer recht viel Social-Media-Arbeit und schreiben auch immer recht viel an. Und daher wusste ich, dass du da läufst. Aber ich habe gedacht, das ist nicht meine Aufgabe. Entweder Kimi will es sagen oder sie will es halt einfach echt nicht sagen.
Echt? Ich hab das Gefühl gehabt, über mich wurde überhaupt nicht gesprochen. Weil
nee, sagen wir so, es wurde mir subtil kommuniziert, ob ich nicht auch kommen will.
Weißt du, was ich meine? Ja, okay. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dadurch, dass ich eine relativ kurze Distanz gelaufen bin, weil bei den 50K, 80K, 111 und so, da wurde das extrem angekündigt, welche Elite da läuft, aber bei meiner Distanz halt gar nicht. Deswegen dachte ich, okay, ich laufe unterm Radar, sehr schön.
Ja, war ja eigentlich auch so. Ich glaube, sie haben mich auch nur für die anderen, für die langen Distanzen angefragt. Ich glaube, es waren 111 und 80 oder so.
Ja, genau.
Aber ich habe gedacht, wenn sie es erzählen willst du es erzählen, und wenn nicht, dann halt nicht. Und das hat auch gut gepasst.
Ja, nee, ich habe das ein bisschen geheim gehalten. wobei ich zugeben muss, also entweder ich habe nicht gut zugehört, aber auch deine FKT-Ding, war das auch ein bisschen geheim oder war das spontan? Oder wie kommt es, dass das wiederum an mir vorbeigegangen ist?
Ja, das war eher spontan. Also ich wollte mir nach Rom die Strecke anschauen und da ist ja der Wintereinbruch gekommen, da hat es ja so extrem viel geschneit. Und dann konnte ich mir nichts von der Strecke anschauen und dann habe ich gedacht, ich weiß nicht, dann ist es doof, die FKT zu laufen, und ich wusste jetzt auch nicht, wie die Bedingungen auf der Strecke sind. Und dann habe ich auch mit meinem Trainer nochmal hin und her überlegt, ob das vor der Zugspitze gut ist oder nicht, und es war alles echt unsicher. Dann war ja am Wochenende auch noch die Brennersperre, also es kamen mehrere Sachen hinzu, wieso ich eigentlich echt nicht sicher war, ob das passt, dass ich das laufen kann. Und ich habe auch echt, erstmal bin ich da reingegangen, okay, das wird jetzt dann ein schnelles Training, und entweder ich merke währenddessen, die Strecke gibt's her, dass die Bedingungen so gut sind, dass man einen FKT-Attempt machen kann, oder ich muss es halt einfach im Spätsommer machen. Also es war wirklich viel offen, würde ich so formulieren.
Okay. Das heißt, hätte es jetzt nicht geklappt, wäre es auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr passiert?
Ja, die Frage wäre dann halt gewesen, wann genau, weil ich muss ehrlich zugeben, ich habe diese Fastest Now in Time auch schon letztes Jahr geplant. Aber da habe ich auch das ganze Jahr so ein bisschen auf den Moment gewartet, wann sie reinpassen, dann war das Jahr vorbei. Und das war jetzt schon auch meine Sorge für dieses Jahr, und deswegen habe ich dann gedacht, ich probiere es jetzt einfach, auch wenn die Bedingungen vielleicht noch nicht ideal sind, und das waren sie nicht, aber darauf kommen wir vielleicht auch später nochmal zurück. Aber ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe, weil dann, selbst wenn es sich im Spätsommer nochmal ausgeht, wenn die Bedingungen etwas besser sind und man eine schnellere Zeit laufen kann, ist toll. Aber wenn nicht, dann habe ich sie trotzdem mal gemacht und nicht wieder nächstes Jahr, dass ich denke, ach, die wollte ich schon letztes Jahr laufen und vorletztes Jahr laufen. Ja.
Bist du aus einer vollen Trainingswoche reingegangen oder wie hast du es davor gemacht?
Also schon mit ordentlich Vorbelastung, aber ich habe die 2 oder 3 Tage davor nicht so extreme Intensitäten gehabt wie sonst in letzter Zeit. Also weder was Geschwindigkeit noch was Umfänge angeht. Das waren einfach eher normale Dauerläufe zwischen 1 und 2 Stunden. Also das ist schon etwas reduzierter, weil eben auch mein Trainer dann gesagt hat, probiert es am Donnerstag. Und das war auch so ein bisschen da in meinem Hinterkopf, weil ich habe dann gedacht, ja, sonst habe ich ja jetzt 3 verschwendete Tage. Und das ist so absurd, weil das natürlich überhaupt nicht stimmt. Ich habe ja trotzdem trainiert.
Aber ich verstehe das aber. Also ich habe nämlich kurz mal zwischendrin, weil das Wetter ist ja tatsächlich so, gegen Wochenende hin waren so Gewitterwarnungen hier und da und so. Und dann habe ich kurz gedacht, weil wir sind ja super spät gestartet. Wir sind ja erst 3:15 nachmittags los. Und das ist ja dann so, keine Ahnung, in der Früh läufst, zumindest bei den kurzen Distanzen, läufst du dann gerade noch so den Gewittern potenziell davon, aber gegen Abend kann es ja dann auch mal krachen, und gedacht, okay, wenn das Rennen jetzt ausfällt, im blödesten Fall, dann habe ich halt umsonst so ein bisschen getapert und so ein Quatsch. Und deswegen kann ich diese Gedanken total verstehen, aber
ja, also du bist auch nicht aus der vollen Trainingswoche gelaufen, sondern hast auch so ein paar Tage eher runtergefahren oder reduziert.
Also ich würde sagen, es war keine Taper-Woche in dem Sinne, wie man sie sonst kennt, aber es war dadurch, dass ich halt in der Woche davor so viel trainiert habe mit Italien und so weiter und den 3 langen Läufen und so, sind wir trotzdem ein bisschen runter im Umfang, aber auch nicht ganz arg, sondern es war eher so ein bisschen rausnehmen. Und am Tag vorher bin ich nur 40 Minuten gelaufen. Aber ich bin sogar, dadurch, dass ich so, also das stimmt nicht. Ich musste kurz an unsere Aufnahme denken beim ZUT 2023, weil da bin ich auch dieses Golden Trail National Series Rennen gelaufen im Rahmen.
Das war mittags.
Genau, und da habe ich zu dir gesagt, in der Aufnahme danach, da haben wir ja vor Ort sogar aufgenommen, da habe ich zu dir gesagt, sowas mache ich nie wieder, so einen späten Start.
Ja, okay, aber da warst du auch in deinem nach dem Rennen, ich hasse alles Modus, also ich wusste, dass das kann man nicht für 100% nehmen.
Das stimmt, aber trotzdem, da musste ich während dem Lauf dran denken, dass ich das gesagt habe, weil diese späten Starts, dieses... Ich muss auch echt sagen, also das wollte ich dich eh noch fragen, wie machst du das? Weil wenn du erst bei deinem Rennen teilweise um 11 oder 10 oder keine Ahnung, nachts, abends startest, wie zur Hölle kriegst du diesen Tag rum? Ich habe mir echt währenddessen immer wieder gedacht, boah, diese Warterei, also es ist wirklich...
Also das kann ich ganz einfach beantworten. Der Tag verfliegt, weil ich Angst habe vorm Abend. Weißt du, was ich meine? Also ich zerbreche mir vorher so sehr den Kopf, oh Gott, ich darf heute nichts Falsches essen, ich darf heute nämlich nicht so viel bewegen, dass dieser Tag einfach verfliegt. Ich glaube, abends und nachts Starts sind da schon ein bisschen dankbarer als so Nachmittag, Mittag, weil du kannst dich ja auch nicht nochmal wirklich hinlegen.
Ja, also es war wirklich, es war das erste Mal, glaube ich, dass ich am Tag vom Wettkampf nochmal gelaufen bin in der Früh. Wir haben dann nochmal so ein ganz, ganz lockeres, so 5 Kilometer gemacht, einfach um ein bisschen die Beine zu bewegen.
Aber das liebe ich. Also das finde ich schon an den langen Sachen ganz cool, weil ich habe das Gefühl, das holt mich morgens noch mal ein bisschen runter.
Mhm.
Und was ich bisher auch zum Glück immer dabei hatte, ich habe immer mich gut gefühlt. Ich bin noch nie morgens laufen gewesen, so ein paar Schritte, und habe dann gedacht, oh nee, heute fühle ich es gar nicht, wie soll ich heute Abend ein Rennen machen? Aber vielleicht ist das auch einfach nur Kopfsache.
Also ich glaube, bei mir war am Samstag, ich dachte, boah, alles krampft, weil es war ja auch so heiß und irgendwie, also ich hatte gefühlt, mein ganzer Körper war ich habe das Gefühl gehabt, alles ist so Mangel, weißt du, wie ich meine? So alles geht gerade leer und zieht sich zusammen und ich krampf am ganzen Körper und ja.
Aber wie viel warst du laufen vormittags?
Ich glaube so um 9 oder 8:30 Uhr, es war schon früh und das war auch wirklich, ich meine, das ist schon der Vorteil daran, du hast halt echt einen entspannten Morgen, ja, also während alle früh aufstehen müssen, nachts aufstehen müssen, die Jasmin zum Beispiel ist ja auch, die ist die 111 gelaufen, die Jasmin Nunisch aus meinem Team, die muss halt um, weiß ich nicht, 2 Uhr morgens aufstehen, da habe ich noch tief und fest geschlafen und hatte halt einen super entspannten Morgen, das sind natürlich die Vorteile, wenn du halt so spät startest, aber... Also es wollte nicht vergehen, die Zeit ist gefühlt geschlichen und ja, also das ist jetzt nicht meine favorisierte Startzeit. Ich muss auch zugeben, das war ganz lang so ein Punkt, wo ich überlegt habe, laufe ich vielleicht doch die 50, einfach nur wegen der Startzeit. Wir wollen jetzt nicht alles direkt vorweggreifen.
Ich glaube, wir müssen die Hörer und Hörerinnen nochmal kurz abholen. Ja. Also du bist am Wochenende beim Swiss Canyon gestartet. Über die 31 Kilometer. Ich muss auch sagen, ich war gerade in der Stadt, als ich deine Story gesehen habe. Und das war ja so eine italienische Story. Und ich habe erstmal das so verstanden, dass du auch erster Overall geworden bist und habe mich richtig gefreut.
Ach so.
Und habe ich später die Ergebnisse gesehen und habe gedacht, hä, verstehe ich gerade nicht. Aber es war einfach, glaube ich, die weibliche Form auf Italienisch von erste Frau oder... Also ich kann kein Italienisch, aber ich habe erst echt ehrlicherweise falsch verstanden.
Ah, okay, nee, also das wäre, glaube ich, ein bisschen...
Das wäre schon cool.
Das wäre cool gewesen, ja.
Ja, aber so ist natürlich auch cool, das will ich damit nicht mindern. Und ich habe, glaube ich, gelesen, es sind 1300 Höhenmeter gewesen. Und du sahst sehr happy aus im Ziel. Also ja, das zu deinem Rennen. Und ich bin am Donnerstag schon. Aber die wurde halt erst Freitagabend freigegeben, deswegen konnte ich es erst dann kommunizieren. Eine Fastest Known Time gelaufen um die Sella Ronda in Italien. Und es waren, also ich bin 5:03 gelaufen. Der alte Rekord von den Männern war 5:55. Und das sind so 43 Kilometer knapp, 2700 Höhenmeter rauf und auch runter. Aber schon immer sehr, sehr steile Abhill- und Downhill-Passagen. Ich weiß nicht, viele kennen das, glaube ich, vom Skifahren oder vom Radfahren. So, dass es schon echt, ja, eine lange Zeit dauert. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch mit so 5,5 Stunden eigentlich geplant gehabt, auch von der Verpflegung her. Und es ist natürlich kein Rennen, sondern eine sogenannte Fastest Known Time, also die schnellste bemessene Zeit auf dieser Strecke, was über GPS danach kontrolliert wird. Also man muss genau den vorgegebenen Track laufen, ist aber unterwegs allein und ich bin es auch als unsupported gelaufen, also auch selbst verpflegt. Und ja, ich würde sagen, es war ein guter Trainingsreiz. Ich war auf jeden Fall auch voll schnell unterwegs, ist natürlich aber was anderes als ein Rennen. Das ist schon echt, man ist dann fertig und es ist so, alle anderen sind so sehr in ihrem Alltag und in ihrem normalen Ablauf, gerade an so einem Donnerstag, dass es sich irgendwie komisch anfühlt, als kommt man einfach nur vom Training nach Hause.
Was ich mir schon gedacht habe, wo ich es gesehen habe, weil du hast ja jetzt schon ein paar FKT-Projekte gemacht, so über die letzten Jahre, und ich ja noch nie. Und was ich mich da, also was fasziniert dich an diesen FKTs, dass du das auch immer wieder einbaust? So, ist das einfach nur für eben besagten Trainingsreiz oder wieso baust du das immer wieder ein für dich?
Also mich fasziniert schon, dass es so, finde ich, sehr pures Trailrunning ist, weil du bist ja echt komplett auf dich gestellt. Also wenn du nicht willst, dann musst du es nicht machen. Es gibt niemanden, der das kontrolliert. Es gibt niemanden, der gegen dich läuft. Es gibt keine Markierungen. Du musst dich selbst zurechtfinden. Es gibt keine abgesperrten Strecken. Du musst dich selbst pacen. Und ich finde, es ist deshalb mental sehr herausfordernd. Es ist natürlich ich habe jetzt die Intensität von einem Rennen gemacht, aber habe natürlich nicht ein Rennen gewonnen. Ich finde, es ist irgendwie mental eine andere Herausforderung, aber eine, die mich halt gut auf die langen Rennen vorbereitet. Ich finde, wenn man sich da gut selbst zwingen kann, gut selbst durchbeißen kann, dann ist es einfach ja ein sehr gutes Training für ein hartes Rennen oder für die Tiefpunkte in einem harten Rennen. Und auch für die Verpflegung war es für mich jetzt ein sehr, sehr gutes Training, weil ich mich versucht habe, wie im Rennen zu verpflegen und keine Magenprobleme bekommen habe. Und dadurch, dass es ja schon recht lange war, war es viel an Gels und Trinken, was ich mitnehmen musste. Und dann so auf Herausforderungen eingehen, wie sie auch im Rennen kommen können. Zum Beispiel, dass man halt gerade nicht Flask auffüllen kann. Das finde ich bei so einer Fastest Known Time nochmal schwerer, weil natürlich diese Hürde, einfach daraus ein Training für sich zu machen, einfach umzudrehen, einfach stehen zu bleiben, noch größer ist, weil ja niemand weiß, dass du das gerade machst.
Also ich finde das ist schon irgendwie eine interessante, wie sage ich denn, Zwischensituation, weil ich finde schon, dass es sich ein bisschen so anfühlt, also ohne, dass ich hier eine gemacht habe bisher, aber ich habe schon so ein bisschen, oder ich könnte mir vorstellen, dass es sich schon so ein bisschen wie ein Rennen anfühlt, halt gegen sich selbst. Genau. Weil du hast ja schon im Kopf die Zeit, die du laufen musst, um diese bisherige FKT zu schlagen, die hast du ja schon. Deswegen ist es ja auch nicht so wie im Training, dass man, dann bleibt man mal kurz stehen, keine Ahnung, macht vielleicht doch ein Foto oder bindet sich die Schuhe
man
neu.
Man darf ja auch nicht stoppen. Also man darf ja die Zeit nicht stoppen. Davor habe ich immer am meisten Angst, dass ich irgendwie unterbewusst, dass ich, keine Ahnung, ich muss kurz pipi, also stoppe ich kurz die Uhr, wie ich es im Training mache. Darf man halt auf keinen Fall. Deswegen sperre ich immer extra den Bildschirm, damit ich bloß nicht irgendwie unterbewusst kurz auf Stopp drücke.
Und sag mal, weil ich es gesehen habe, ist es wirklich auch dann so streng, weil du entscheidest dich ja, du könntest dich ja theoretisch auch für Supported entscheiden, oder?
Genau.
Werbung.
Der Juni ist da und damit die Zeit für kleine und große Sommermomente. Ich denke dabei an lange Abende an der Isar, an gemütliche Sonntage im Garten mit Buchen Kaffee oder auch ein schönes Läufchen durch sattgrüne Bergwiesen. Was sind deine ganz persönlichen Sommermomente, Ida?
Ja, die schönsten Sommermomente erlebe ich, glaube ich, daheim mitten in den Bergen. Ich meine, der Sommer ist intensiv mit Rennen, Training und Reisen und ja, wenn ich zu Hause bin, dann bin ich schon am liebsten auf meiner Terrasse und gönne mir so einen kleinen Wohlfühlmoment. Und ich habe da jetzt was Neues bei Koro entdeckt und ich muss sagen, ich bin besessen. Das sind die Heidelbeer-Joghurt-Crispy-Cluster. Ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die sind so lecker. Das ist genau mein Geschmack und ich kann mich da überhaupt nicht beherrschen. Also ich muss die immer so weit wegräumen wie möglich, damit ich aufhören kann. Und dann habe ich noch die gepufften Bio-Ananas-Stücke von Koro hier stehen. Die kannte ich vorher auch nicht. Und egal ob als Topping oder als Snack zwischendurch, die sind einfach richtig lecker als Snack zwischendurch, wenn es was knusprig-fruchtiges braucht. Und die sind so crunchy, weil die nicht einfach getrocknet sind, sondern mit so einer speziellen Vakuumtrocknung gepufft werden.
Ja, die richtigen Snacks, da kommt immer gleich der richtige Sommermoment auf, wenn man sich immer gleich wohlfühlt. Für mich darf es im Sommer gerne ein bisschen frischer und leichter sein. Zum Beispiel gibt es bei mir sehr oft einen Couscous-Salat mit Kichererbsen, Oliven, Kürbiskernen, angebratenen Tofu-Streifen und als Topping die Salatkerne-Mischung. Alles von Koro. Dazu ein leckeres Honig-Senf-Dressing und etwas Brot mit dem Paprika-Aufstrich und fertig ist der Wohlfühlmoment.
Das klingt gut. Das klingt auch ein bisschen, wie so Picknick am Berg aussehen könnte. Ja, da würde ich dich einladen, dass du mir das zubereitest.
Ja, alles sehr lecker. Und wenn wir euch jetzt hungrig auf den Sommer gemacht haben und ihr eure Sommermomente versüßen wollt, dann schaut gerne mal auf koro.com vorbei und spart mit unserem Code HMKM, alles groß geschrieben, 5% auf euren Einkauf.
Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Wie ist es dann, weil du meintest, ihr musstet wieder zurück, um Content zu machen, nachträglich? Ist es dann wirklich so streng, dass man nicht mal sagen darf, also auch wenn niemand dir Gels reicht oder so, es darf nicht mal gefilmt werden?
Ja, ich habe das ja auf die harte Art und Weise gelernt. Ich bin doch vor 2 oder 3 Jahren auch in Italien eine Fastest Known Time gelaufen, selbst supported. Und ich glaube, das war auf dem Dolorama-Höhenweg mein erster Attempt. Und da hat Johannes damals Fotos gemacht und er hat sogar fotografiert, wie ich an Wasserstellen meine Flask auffülle und so. Also es war auch in den Bildern ersichtlich, dass ich mich selbst verpflegt habe. Und man sieht natürlich auch im Track, wenn man da Zeit verliert, das muss man ja alles einreichen. Und die wurde aber dann im Nachhinein als supported eingestuft und dann habe ich eine Mail bekommen, dass die Regeln geändert wurden. Ich glaube 2021 oder 2022 im Januar, wenn abgesehen vom Start und Ziel Zuschauer, die man selber halt in Kenntnis davon setzt und auch Content Creator an der Strecke hat, wird es automatisch als supported eingestuft. Und ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, weil einerseits denke ich, ich in meinem wahrscheinlich naiven Gutglauben würde denken, dass man einfach ehrlich sein sollte und dann darauf vertrauen sollte, dass wenn die Person sagt, ja, ich wurde fotografiert, aber ich habe mich trotzdem selbst verpflegt, dass das stimmt. Aber ich verstehe schon auch, ich weiß nicht, da muss ja irgendwas vorgefallen sein. Vielleicht gab es mehrere FKTs, wo Leute gesagt haben, hey, ich habe gesehen, die wurde verpflegt von ihrem Fotografen. Ich weiß es nicht. Es hat sich auf jeden Fall geändert und daher war dann die Entscheidung, okay, will ich vielleicht auch eine YouTube-Episode daraus machen, will ich gefilmt werden, aber dann ist es auf jeden Fall supported oder will ich es echt ganz allein probieren und dann kann ich halt nur beim Loslaufen und beim Fertigsein gefilmt werden. Und alles, was man an der Strecke fotografieren will, muss man im Nachhinein machen. Und das war dann der Weg, für den ich mich entschieden habe.
Okay. Das heißt, es wird aber auf jeden Fall eine YouTube-Folge oder was Ähnliches über deinen Attempt geben, oder?
Nee, weil dann wäre es ja supported gewesen.
Ja, aber ach so. Ja, nachträglich ist natürlich irgendwie was anderes. Ja, okay.
Genau, da kann das wäre halt gestellt. Und
ja, klar.
Ja, ich wenn ich im Spätsommer nochmal laufen sollte, würde ich es schon da als supported machen, um eine YouTube-Folge drauf zu machen und auch um zu schauen, wie viel Zeit man dann rausholen kann, wenn man halt nicht irgendwie Wasser selbst auffüllt oder fast verdurstet, weil noch die meisten Brunnen zu sind zu dieser Zeit im Jahr. Da würde ich dann schauen, das als supported machen, aber ich finde, da muss man sich dann auch einen guten Plan zurechtlegen, an welchen Stellen man eben die Flaschen austauscht. Ich glaube, man kann eigentlich an jedem Uphill und an jedem Downhill auf einer Straße treffen, wo jemand warten könnte. Das heißt, man müsste wahrscheinlich nicht mal mit Rucksack laufen, wenn man es richtig genau durchtakten würde und das zeitlich sich ausgeht. Aber das habe ich mir halt jetzt im Vorhinein keine Gedanken gemacht und dann fand ich es doof, es als supported gelten zu lassen, nur weil ich Fotos haben will oder ein Video haben will und gar nicht davon zu profitieren, dass man wirklich Support bekommt.
Ja, das verstehe ich. Aber wie ist es so? Erzähl mal noch kurz ein bisschen so vorher, weil ich finde es schon spannend. Wie gehst du denn sowas an? Also wie viel vorher bereitest du dich vor? Wie genau bereitest du dich vor? Und bist du nervös davor? Weil ich könnte mir vorstellen, ich wäre da extrem nervös davor, obwohl es jetzt kein Rennen ist in dem Sinne. Aber wie gesagt, das ist ja trotzdem irgendwie sowas dazwischen.
Ja, man ist schon nervös, aber halt irgendwie ein bisschen nervös vor anderen Dingen. Also ich war nervös davor, mich zu verlaufen. Ich war nervös davor, mich zu verpacen. Oder dass ich einfach, dass zwischendurch die Strecke so gesperrt ist, dass ich nicht weiterlaufen kann und das vielleicht erst bei 40 Kilometern merke, was man halt einfach in dem Augenblick nicht beeinflussen kann. Und weniger nervös wie vor einem Rennen, wie ja, versage ich oder versage ich nicht, weil man natürlich ja im Hinterkopf hat, hey, wenn ich heute die Zeit nicht schaffe, dann war es halt ein Training, dann ist es halt kein FKT-Versuch gewesen. Zumindest sagt man sich das. Natürlich würde man sich ärgern, bin ich mir ziemlich sicher, aber so habe ich es mir zumindest vorher gesagt. Und ich war schon morgens nervös. Ich finde, die Bedingungen sind an sich leichter, weil du dir ja die Startzeit selber aussuchen kannst. Trotzdem war es jetzt bei mir mit den Tagen, die auszuwählen, schon schwierig. Zum einen, weil Jack gesagt hat, es passt nur in dem und dem Zeitraum ins Training. Zum anderen, weil eben diese besagte Brennersperrung da war, weil es sehr, sehr heiß war, hatte ich dann nicht so viel Auswahl. Und ich habe versucht, früh zu starten, aber es war trotzdem am Ende super heiß. Ich glaube, ich hatte 27 Grad für die letzten 3 Stunden. nicht so ideal. Also wenn man wirklich ehrlich ist, will man ja die bestmögliche Zeit laufen, dann wäre es besser, an einem bedeckten Tag zu laufen oder an einem Tag wie jetzt vielleicht heute, wo es so 10 Grad hat. Aber das gehört halt irgendwie dazu. Man kann einfach vorher nicht genau vorhersehen, wann die Bedingungen perfekt sind.
Und irgendwie, ich finde, also ich finde es eigentlich auch cool, dass man dann halt sagt, okay, weil ein bisschen mache ich so wie im Rennen vielleicht, dass ich mir nicht alles aussuchen kann und nicht so ein bisschen, ich meine, das ist ja an sich auch ein gutes Training, wenn man sagt, man läuft trotzdem mit Hitze, weil dann ist die Verpflegung ja vielleicht auch eine andere und wer weiß, wie es bei einem Rennen ist, wenn es da mal dann auch heiß ist, dann weiß man so ein bisschen, was funktioniert in heißen Temperaturen unter, ich sag mal, extremer Belastung und so, deswegen ist das ja an sich auch eine coole Möglichkeit, dann ein paar Sachen zu testen unter Rennbedingungen fast schon. Das kriegt man ja auch nicht so oft. Was wäre jetzt so eine für dich perfekte, also was ist deine Lieblingsstartzeit? Hast du die, was würdest du dir da aussuchen?
Also erstmal, das stimmt voll. Ich glaube aber nur halt im Rennen haben ja deine Konkurrenten, auch wenn die Bedingungen schlecht sind, genau die gleichen Voraussetzungen. Mm. Und so hast du halt im Hinterkopf, an dem Tag, wo die gelaufen sind, war es aber wahrscheinlich so und so viel Grad oder du kannst es ja sogar nachschauen. Mm. Und da ist einfach, man darf das nicht machen, damit einem das nicht so zu Kopf steigt, dass das jetzt gerade doof ist, an diesem Tag zu laufen. Mm-hmm. Für mich wäre die perfekte Uhrzeit wahrscheinlich 6 Uhr gewesen. Mhm. Aber es war halt noch ein Stück zu fahren und dann habe ich morgens auch nicht direkt eine Toilette gefunden und wollte unbedingt vorher nochmal auf Toilette. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich dann da so ein offenes, öffentliches Klo gefunden habe, weil da halt Nebensaison ist. Und dann bin ich, glaube ich, so um 7.35 Uhr oder sowas gestartet, also wesentlich später, als ich eigentlich wollte. Mhm. Ich meine, ich war dann auch schneller, als ich wollte, sodass halt schneller als geplant, sodass die Endzeit etwa der entsprochen hat oder die Tageszeit, zu der ich fertig war, wie ich das geplant hatte. Aber es war einfach unterwegs recht viel, nicht so wie geplant. Es waren viele Wasserstellen noch zu, gerade an den ganzen Almen. Ich hatte gelesen bei einer anderen Fastest Now Time dort, die auch supported war, dass eigentlich alle paar Kilometer, so 2-3 Kilometer, so ein Brunnen kommt und habe deswegen auch gedacht, ja, super, dann geht das mit dem Selbstverpflegen richtig gut und habe dann aber recht früh festgestellt, oh, die sind alle noch zu. Ich hatte nur Schmelzwasserbecher, wo ich auffüllen konnte, was einfach auch für den Magen immer ein bisschen so ein Abwägen ist. Mhm. Und dann waren auch mehrere Stellen an der Strecke noch entweder Baustelle oder noch nicht der Weg gemacht, also weil es im Winter halt Skipiste ist. Deswegen war es dann einfach nur eine quere Matschstelle gewesen. Und an einer Stelle, man sieht das auch im Track, ich glaube, es war zwischen 10 und 15 Kilometer, musste ich über so einen Bauzaun klettern, weil das eigentlich abgesperrt war wegen Baustellen. Aber man muss dazu sagen, bevor das jetzt so verboten klingt, die Stelle war abgesperrt, ich bin durchgelaufen und es war nichts mehr oder es war keine Baustelle, an der gearbeitet wurde. Es war überhaupt keine Gefahr oder irgendwas. Und dann kam dieser Zaun, Baustellenende. Und da war ich richtig, da habe ich kurz, nicht nur echt Zeit verloren, aber war ich kurz richtig überfordert, weil der war so hoch und es war durch diese, da waren an den Seiten so Stahlträger. Es war für mich irgendwie nicht möglich, da drüber zu kommen. Und dann bin ich ganz rechts über so einen Baum drüber geklettert. Und du kannst dir nicht vorstellen, was ich für ein Adrenalin hatte, weil ich halt dachte, es ist erstens super verboten, zweitens verliere ich super viel Zeit, drittens, wenn das jetzt nochmal kommt, was mache ich dann? Ist es schlau, noch weiterzulaufen oder verliere ich gerade so viel Zeit, dass es dann keinen Sinn macht? Also weißt du, diesen Zwiespalt im Kopf, den hast du ja im Rennen nicht, weil du weißt, okay, all meine Konkurrentinnen, die müssen da jetzt auch noch drüber. Mhm. Und das war für mich, glaube ich, die schwierigste Stelle auf der ganzen FKT, obwohl es eigentlich an einer super leichten Stelle gewesen wäre, weil es einfach auf einem Forstweg war, wo es so leicht abschüssig sogar noch runterging. Also man hätte da locker unterm Viererschnitt laufen können und ich bin halt über so einen Baum, über diesen Zaun geklettert und habe gedacht, ach verdammt, ich verliere gerade so viel Zeit.
Mhm, ja, das verstehe ich total. Vor allem im Rennen ist es halt auch so, da weißt du halt irgendwie, da ist es offiziell das Rennen. Also das kann nicht in dem Falle verboten sein.
Genau.
Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Geschichte. Wie lange brauchst du dann, um mental wieder dich runterzufahren? Weil ich kenne das von mir, dass ich dann schon erstmal ein bisschen angestochen bin eine Zeit lang nach so einer Situation.
Ja, ich habe dann einfach mir gesagt, okay, ich mache das jetzt in die Schublade mit den Sachen, die heute nicht gut gelaufen sind und mache diese Schublade zu. Okay. Und wenn das nochmal passiert, kann ich neu evaluieren, ob es Sinn macht, heute diese FKT zu laufen oder nicht. Aber erstmal laufe ich jetzt weiter und gebe alles. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Und dann kam auch erstmal wirklich für 10, 15 Kilometer keine Stelle, wo ich echt viel Zeit verloren hätte oder wo ich mich verlaufen habe. Und dadurch hat sich das dann über die Zeit geregelt. Aber wer weiß, wie es gewesen wäre, wenn so nach 3 Kilometern das Gleiche passiert wäre. Vielleicht wäre ich dann einfach motzig stehen geblieben und hätte gedacht, ach, was für ein Mist, das geht heute einfach nicht.
Gegen den Zaun getreten.
Nein, halt. Du weißt schon, was ich meine. Aber Kimi, ich will jetzt von deinem Rennen hören. Erzähl du mir, dein Start war um 15.30 Uhr. Wann hast du dich aufgewärmt? Wann warst du im Startbereich? Wie war es? Also ich habe halt, ich kenne nur deinen Content aus deinen Stories eigentlich. Deswegen nimm uns mit auf die Strecke.
Ja, also Start war um 14.45 Uhr, ein bisschen früher. Okay. Genau, also wir sind Freitag ganz entspannt in die Schweiz gefahren. Ich muss sagen, ich war schon sehr nervös, weil ich meine, du warst ja jetzt hautnah dabei bei meinen 2 Rennen, die davor waren, bei meiner Unzufriedenheit, bei meinen mentalen Auf- und Abs. Und ich glaube, bei dem Rennen war es jetzt schon so ein bisschen so dieses, ich bräuchte jetzt echt mal für mich, für den Kopf, für alles ein Podium, ehrlich gesagt. Und ein gutes Rennen einfach und ein Erfolg für mich. Und wenn man sich aber halt dieses Ziel steckt, ist natürlich die Fallhöhe auch schon da. Also keine Ahnung, du weißt ja nie, wer am Start ist. Ich habe auch versucht, auf dich zu hören und nicht die Startliste anzuschauen, was ich dann aber doch gemacht habe am Morgen vorm Rennen. Und keine Ahnung, also ich war wirklich sehr, sehr nervös und sehr unruhig und dann ist dieser Start auch noch so spät und dann hast du den ganzen Tag dich irgendwie noch da reinfallen zu lassen in potenzielle Was-wäre-wenns und so. Noch dazu dann dieser späte Start, es war unfassbar heiß und ich weiß einfach, mein Magen wird, je später der Tag wird, desto schlechter wird er. Dann wusste ich auch nicht so richtig, was esse ich jetzt? Also das ist halt alles anders. Also das kenne ich einfach nicht. Ich bin einfach bisher immer morgens gestartet, bis auf dieses eine Mal beim Zut eben. Und deswegen ist für mich einfach ein Start um 3:15 wirklich eine Herausforderung. Aber ich habe es dann eigentlich ganz gut hingekriegt mit Verpflegung während des Tages. Das hat alles super funktioniert. Mein Magen war auch wirklich super während des Rennens. Verpflegung hat auch richtig gut funktioniert. Also ich habe es echt geschafft, knappe 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu nehmen, trotz Hitze, trotz spätem Start, trotz schnellem Rennen. Das finde ich, also das, da war ich sehr zufrieden. Ja, und dann ging es los. Erstmal war noch kleine Aufregung, weil sie haben nicht kommuniziert, dass man eine Cappy verpflichtend mitnehmen muss bei unserer Distanz. Das haben sie dann im Startbereich mehr oder weniger kommuniziert. Dann habe ich mein Buff, was ich ja eigentlich immer, mein Sabber-Buff, was ich immer am Arm habe, das habe ich dann als Kopfbedeckung benutzt. Und ja, dann ging es halt los. Und ehrlich gesagt, ich habe von Startschuss ab bin ich mental, würde ich sagen, ein bisschen runtergefahren, weil ich gemerkt habe, ich bin eigentlich von Anfang an vorne gelaufen. Und dann geht halt so ein bisschen zumindest dieser Stress weg von wegen, okay, da ist jetzt nichts irgendwie von Anfang an, wo du rumsprintest, weil ich hatte halt auch nicht Lust in dieser Hitze. Das hat mir der Guy auch vorher die ganze Zeit gesagt, nimm die Hitze ernst. Also überpace nicht von Anfang an, weil man läuft dann erstmal, ich würde sagen, 3 Kilometer flach auf Asphalt in der prallen Sonne und dann geht's auch noch leicht hoch irgendwann. Also das war so heiß und da ist natürlich die Chance extrem da, dass du da viel zu schnell losläufst und dich dann halt verschießt bei diesen warmen Temperaturen. Das habe ich beim Zut gemacht 2023. Da sind wir so irre schnell losgelaufen durch Garmisch-Partenkirchen. Und ja, deswegen.
Aber klar, das war bei der Zugspitze war es natürlich auch der Hype richtig hoch. Es war ein gut besetztes Rennen. Also das kann ich mir vorstellen, dass man sich da nicht ausbremsen kann. Hey, find deine eigene Pace, weil
es war unmöglich.
Da war auch so viel Medienaufmerksamkeit und so. Das ist da echt nicht möglich gewesen. Das muss man dazu sagen. Da musst du dich in Schutz nehmen.
Ja, also das war wirklich irre. Aber da habe ich eben relativ schnell gemerkt, es ist hier jetzt gerade niemand, der Druck macht von außen. Das heißt, ich kann einfach bei mir bleiben und in meinen Rhythmus finden. Das hat sehr gut funktioniert. Ich habe aber auch im Start sogar schon meine Musik rausgenommen. Das ist echt gerade sehr interessant. Also ich nehme sie zwar immer mit, aber ich habe sie meistens dann nur unten. Also ich höre dann eigentlich nie Musik, weil sie mich irgendwie einfach, also ich habe in dem Startbereich einfach gemerkt, ich brauche jetzt gerade eher einfach die, keine Ahnung, die Sounds von meinem Laufschritt, vom Atmen und so. Das gibt mir gerade mehr Ruhe, als jetzt irgendein Lied zu hören. Ja, und dann ging das ehrlich gesagt super gut. Der erste Anstieg ist mitunter, würde ich sagen, der längste Anstieg und war auch viel von der Strecke war im Wald, was sehr gut war. Also es war wirklich eine kühle Strecke dafür, dass es sehr heiße Temperaturen waren.
War es voll sonnig oder war es ein bisschen bedeckter, dann aber halt unangenehm schwül?
Es war viel sonniger, als ich dachte, weil eigentlich hieß es ja, Samstag wird es bedeckt. Und so sah es auch in der Früh aus und am Vormittag auch, aber dann ist es doch aufgegangen und dann war es schon eine, also wenn man in der Sonne war, war es eine absolut pralle Sonne. Deswegen auch die ersten 3 Kilometer waren absolut irre und echt heiß. Aber dann war es einfach so viel im Wald, dass es absolut in Ordnung war. Also es war wirklich für die Umstände, würde ich sagen, noch absolut machbar. Und dann ging das auch so dahin und wie gesagt, es war ein schnelles Rennen. Ich habe natürlich schon durchgehend gepusht bis ins Ziel. Also da gab es keinen Moment, selbst wo ich dann wusste, okay, ich habe einen relativ ordentlichen Abstand zur zweiten und zur dritten, war für mich jetzt keine Sekunde so, wo ich mir dachte, okay, jetzt kann ich ein bisschen rausnehmen, sondern keine Ahnung, wenn man dann schon ein Rennen läuft, dann läuft man es halt von Anfang bis Ende auch schnell durch. Der Toni hat mich verpflegt, das war super cool, weil dadurch konnte ich halt relativ leicht bepackt laufen. Also ich bin trotzdem mit Rucksack gelaufen, weil unser Mandatory war wirklich nur Faltbecher, Handy und noch irgendwas, was ich jetzt gerade ach ja, Käppi.
Wie viele Verpflegungsstationen gab es denn oder wie weit waren die auseinander?
Es gab 3 Verpflegungsstationen, wo du theoretisch hättest Support bekommen dürfen und ich glaube auch generell 3 Verpflegungsstationen für das Rennen. Und der Toni hat mich bei Kilometer 11, würde ich sagen, und bei Kilometer 24 grob verpflegt an derselben Verpflegungsstation. Da sind wir 2-mal vorbeigelaufen. Die ganz hinten, die habe ich ausgelassen, weil das wäre einfach nicht machbar gewesen, um da noch hinzukommen und ehrlich gesagt auch nicht nötig. Also ich habe dann wirklich für jede Stunde ganz schön planen können. Also ich habe grob mit einer Zielzeit von knapp unter 3 Stunden gerechnet. Das ist ja dann ungefähr auch so gewesen.
Wäre die Verpflegungsstation noch zwischen den 11 und den 24 Kilometern dann gewesen?
Genau.
Ah, okay.
Ja, und das war nicht nötig und das haben wir ja ganz gut getimed und dadurch, dass ich halt immer grob wusste, ich habe eine Stunde, die ich quasi laufe dazwischen, konnte ich ganz schön überlegen, wie mache ich das jetzt in dem Fall mit den 30K und dadurch, dass es so warm war, bin ich eher auf Flüssignahrung gegangen, weniger auf Gels. Das hat auch sehr gut funktioniert und ja, Ida, dann war das halt ein schönes Laufen mit mir. Ich war ehrlich gesagt durchgehend auch gestresst, also ich habe ein paar Videos geschickt bekommen. also entspannt war ich nicht, das sieht man mir auf jeden Fall an. Also das war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwann dachte, so und jetzt bin ich vorne und jetzt genieße ich das. Also das sieht man auf jeden Fall, man sieht mir schon den Druck an, den ich mir ein bisschen selber gemacht habe und die Anspannung und dieses, boah, ich will heute jetzt aber wirklich mal dieses Podium haben und das sieht man mir auf jeden Fall an, das ist auch in Ordnung. Aber ich würde sagen, alles in allem ging alles sehr gut auf. Das Einzige, was mich ein bisschen wieder gebremst hat, war mein Fuß. Also den spüre ich schon noch ein bisschen da vom Umschnackeln beim Transvulkania. Nicht schlimm, aber den habe ich dann schon im Downhill ein bisschen gespürt. Also ich konnte den Downhill dann gegen Ende nicht mehr zu 100% attackieren, würde ich sagen. Aber ansonsten war es wirklich ein sehr, sehr rundes Rennen und ja, dementsprechend war ich dann happy im Ziel mit meinem Finish, würde ich sagen.
Spürst du den, nachdem du dann nochmal umknickst oder spürst du ihn echt auch einfach, ohne vorher nochmal umzuknicken?
Ohne umknicken. Also es ist ganz komisch, weil also im Flachen bergan spüre ich gar nichts. Also auch Krafttraining und irgendwelche Stabi-Übungen, da ist alles komplett schmerzfrei. Das ist wirklich ab einer gewissen Zeit, ab einer gewissen Belastungsdauer im Downhill. Und deswegen habe ich jetzt diese Woche auch nochmal 2-mal Physio, um das nichts irgendwie zu verschleppen oder mitzunehmen nach Amerika im besten Fall. Aber das war so wirklich der einzige Punkt, wo ich sagen würde, da würde ich ein paar Punkte abziehen. Abgesehen davon lief wirklich alles super. Also sei es der Magen, sei es die Verpflegung, auch keine Krämpfe, irgendwas. Gut, kurz hier und da hat man ein bisschen gemerkt, dass es einfach, weißt du, kennst du dieses Gefühl, wenn sich ein Krampf anbahnt? Also er kommt nicht, aber man merkt ihn. Also an gewissen Haltungen zum Beispiel, wenn man so in einen steilen Downhill reingeht und die Wade bremst mit oder so, wo man dann kurz merkt, das macht kurz zu.
Ich kenne das ist so komisch, ich kenne das nur im Alltag. Ich kenne das weder beim Training noch bei Rennen. Okay. Ich finde das im Alltag, wenn ich irgendwie wo sitze und meinen Fuß die ganze Zeit so ein bisschen verkrampft halte oder so, dann gibt es so einen Moment, wo ich merke, oh, jetzt kommt da ein richtiger Krampf, wenn ich das jetzt nicht löse. Aber das ist so komisch, dass es nur im Alltag ist, ich weiß nicht.
Man kennt es auch, ich habe das auch manchmal nachts, wenn man irgendwie sich streckt und dann krampft oder so kurz. So habe ich ein, zwei Mal meine Beine gefühlt und dann ein bisschen gemerkt, oh, okay, potenziell könnte da jetzt was kommen, aber das kam nicht. Es war alles in Ordnung. Und dann bin ich endlich durfte ich dieses Finisher-Tape hochhalten. Das war sehr schön. Da ist schon sehr, sehr viel abgefallen. Das war einfach für den Kopf, für alles echt schön. Und es kamen dann auch wirklich im Ziel einige, die unseren Podcast hören, zu mir, die das gesehen haben, sich gefreut haben. Also man merkt einfach, unser Podcast ist immer und überall vertreten. Das ist richtig, richtig schön. Und ja, dementsprechend war das dann schon einfach ein sehr schöner Moment und ein schöner Erfolg. Und freue mich sehr, dass das geklappt hat.
Ja, richtig schön. Also ich habe mich auch sehr mitgefreut. Und ich glaube auch, gerade nach den beiden letzten kompetitiven Rennen hast du das so richtig für den Kopf und die Motivation gebraucht. Und das sieht man auch so ein bisschen, finde ich, in deinen Augen im Ziel. Und ich glaube, also ich habe noch zwei Fragen. Zum einen zur Kopfbedeckung und zu den Flask, also zur Kopfbedeckung zuerst. Hast du, wenn du sagst, es war so heiß und auch knalle Sonne auf den ersten 3 Kilometern, hast du da bereut, kein Käppi, keine Sonnenbrille zu haben? Oder bist du eh so dran gewöhnt? Kannst du das gut?
Ich kann das gut. Also ich habe eh schon so eine Wolle auf dem Kopf. Ich mag das einfach nicht, wenn ich dann, also Kopfbedeckung, ich glaube, das einzige Rennen, wo ich echt meine Käppi auf hatte, war OCC 2024. Da hatte ich ja eine Käppi an und da hatte ich auch eine Sonnenbrille dabei. Sonnenbrille habe ich vorher ewig überlegt, aber ich kenne mich. Ich habe die dann am Ende nur oben am Kopf. Ich habe die nicht einmal an und dann kann ich es mir auch sparen.
Ja.
Und Käppi, nee, weil ich mag auch einfach meinen Dutt gern oben. Das geht dann mit Käppi nicht, außer man hat so eine komische Schirmkäppi, wo halt dieses Ding fehlt. Das könnte ich mir vielleicht mal zulegen, aber irgendwie, nee, also wenn das jetzt nicht mandatory gewesen wäre, wäre ich komplett ohne Kopfbedeckung gelaufen. Und ich habe dann aber, muss ich schon sagen, so bei Kilometer 15 oder so wurde es dann echt nochmal heiß und dann hast du auch eine gewisse, weiß ich nicht, du läufst ja schnell und der Körper arbeitet die ganze Zeit und dann habe ich irgendwann das Buff echt nochmal nass gemacht und ganz bewusst wieder auf den Kopf gepackt und das hat dann schon gekühlt. Also das war dann schon angenehm, dass ich das dabei hatte. Also ich war Gott froh, dass ich dieses Buff dabei hatte, weil das ist einfach so ein cooles Tool. Das kann man einfach, entweder packst du es dir an den Arm und es kühlt da oder man wischt sich halt immer wieder den Mund ab oder auch mal übers Gesicht oder man packt sich es wirklich um die Stirn und das kühlt da. Also ich muss sagen, dieses Buff ist für mich so ein bisschen eine Kopfbedeckung, weil potenziell kannst du das einfach, wenn du merkst, der Kopf hitzt so über, dann packt man sich dann dahin.
Ne? Bach halten oder in so einen Brunnen oder so eine Wasserstelle am Weg. Ja, das stimmt, das ist schon schlau.
Ja.
Weil ich bin da nicht so resistent. Also ich kann das nicht gut. Ich finde, also ich hasse auch Caps wegen des Topfes und ja, diese Visor-Caps, die ich dann meistens trage, die mag ich aber auch nicht so gern, weil die mir meistens zu groß sind oder hinten der Klett so sich in den Haaren verheddert. Also das ist nie optimal, aber wenn ich mich dagegen entscheide und es sonnig ist, dann kommt es jedes Rennen, dass ich es richtig bereue, dass ich merke, wie ich völlig überhitze, dass ich bin da schon drauf angewiesen. Oder auch eine Sonnenbrille. Ja, jetzt zum Beispiel bei der FKT hatte ich auch nur eine Sonnenbrille auf, aber es fehlt halt trotzdem so der Schutz für den Kopf und für die Stirn. Ich spüre das schon. Wenn es dann nicht in den Wald reingeht, dann ja, merke ich schon, dass ich da echt auch Energie verliere mit Runterkühlen.
Ja, also ich glaube, ich bräuchte es nicht unbedingt, aber vielleicht ist es auch nur, klar, also dadurch, dass ich es halt auch nicht wirklich kenne, weißt du, weiß ich halt auch nicht, wie es ist mit Käppi, das muss man schon auch sagen, also ich bin halt dann so, nö, ich brauche es nicht und fertig, das ist meine Herangehensweise, aber ab und zu kann man ja auch mal ein bisschen offen sein, aber jetzt in dem Rennen, ehrlich gesagt, bei, weißt du, also keine Ahnung, ich wusste, ich laufe so grob 2 Stunden 50,
ja, das stimmt.
Selbst wenn man merkt, wow, okay, eine Käppi wäre gut gewesen, das kann man überbrücken. Bei deinen Distanzen, bei deiner Länge, irgendwann schleicht sich der Fehler ein und dann kriegst du den nicht mehr raus. Deswegen, das ist schon nochmal was anderes, ja.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Das ist auch ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, meistens vormittags, nachdem man schon die Nacht hinter sich hat und energiemäßig natürlich müde ist und ja, einfach die kognitiven Fähigkeiten nicht mehr so perfekt sind und man alles spürt. Das stimmt, das ist eher so, ja, diese Stunden so ab 11 Uhr am Vormittag, wenn man nachts durchgelaufen ist, das macht bestimmt einen Unterschied.
Ja.
Und dann noch zu den Flask. Ich musste mir das eben kurz aufschreiben, damit ich es nämlich nicht vergesse. Also es ist weniger eine Frage, eher eine Feststellung. Aber du hast gesagt, du bist mit Trail-Rucksack gelaufen und es waren immer so ungefähr 10, 11, 12, 13 Kilometer zwischen den beiden Aid-Stations und Start und Ziel. Und du hast dich vor allem flüssig verpflegt. Das heißt, du hattest wahrscheinlich einen Liter Flüssigkeit dabei. Hast du vorher, bevor du dir sicher warst, dass du mit Rucksack läufst, dann überlegt, ob du die Flask einfach in die Hand nimmst oder hast du überlegt, einfach nur an den Verpflegungsstationen zu trinken?
Nee, ich habe eine Weile überlegt, ob ich mit Gürtel laufe. Weil dadurch, dass eben das Mandatory Equipment wirklich sehr, sehr wenig war und sehr leicht war, abgesehen vom Handy, habe ich echt überlegt, mit Gürtel zu laufen, weil ich hatte ja auch nur so ein BH an.
Mhm.
Und das ist natürlich bei 30K ist also eigentlich ein Gürtel super cool. Dann kannst du wirklich oben frei laufen und hast nicht diesen Rucksack. Aber ich habe dann auch eine Weile mit dem Guy drüber gesprochen. Der hat auch gesagt, du, ich würde mit Rucksack laufen. Keine Ahnung, dann ist diese Flask aufgeräumt. Und da hat er auch völlig recht gehabt. Und mit Toni habe ich dann auch noch mal ein bisschen diskutiert, weil dieser Gürtel war wirklich sehr verführerisch, muss ich schon sagen. Aber
wir haben auch schon mal gesagt, nach irgendeinem Rennen, das machen wir nicht nochmal, wenn wir nachmittags laufen.
Transvulkania war das.
Ja, okay.
Also bei mir war es Transvulkania, da hatte ich ja wirklich eine ganz komische Kombi aus Gürtel und Rucksack. Ich habe dann den Rucksack genommen und ich habe dann vorne immer einen Liter Flüssigkeit dabei gehabt und das haben wir eben immer getauscht und einfach immer eine neue Flask dazu und dann war immer... hatte ich immer ein Gel und einen Liter Flüssigkeit und hinten mein Handy drin zum Musik hören und das hat eigentlich ganz gut funktioniert und das hat sich ehrlich gesagt auch dadurch, dass dann hinten das Handy drin war für ein bisschen Gegengewicht sozusagen zur Flask vorne, hat das ganz gut funktioniert, weil ich mag es auch nicht, wenn zu viel vorne ist, aber nichts hinten drin ist, das funktioniert auch nicht. Also man braucht schon irgendwie eine ganz gute Balance, aber das hat sich echt gut angefühlt. Also ich mag die Kombi super gerne aus, wie heißt denn dieser, Crop-Top, aus Crop-Top, Rucksack und so. Dann hast du irgendwie was, also nicht so viel an, aber gleichzeitig hast du den Rucksack, du hast nichts in der Hand. Also für mich funktioniert das einfach so gut. Also ich habe dann kurz, weiß ich nicht, eine Flask im Gürtel, dann wibbelt es da wieder rum und keine Ahnung, deswegen habe ich dann gedacht, nee, geh auf Nummer sicher, geh auf den Rucksack, den kennst du und dann war das auch gut so.
Ja, das mit den Gegengewichten ist auf jeden Fall ein großes Thema, finde ich. Ich struggle da, egal ob im Training oder jetzt da auch bei der FKT schon auch mit. Ich hatte ja dann 14 Gels vorne und die beiden Flask voll, sodass ich vorne wirklich viel Gewicht hatte. Gleichzeitig wollte ich die Gels nicht nach hinten machen, weil bei uns kann man dieses Fach nur über oben, also über den Rücken erreichen und das geht schon, aber das kann ich nicht im schnellen Laufschritt machen. Also da muss ich dann schon entweder das Tempo reduzieren oder das in einem steilen Uphill machen, wo man ja aber eigentlich auch lieber auf Stöcke gestützt ist oder auf die Oberschenkel gestützt ist, sodass ich mich dagegen entschieden habe, hinten Gels reinzumachen. Und dann brauchte ich aber was für hinten und dann habe ich da halt ein Erste-Hilfe-Set reingemacht. Klar, ist auch wirklich wichtig, wenn man alleine unterwegs ist und auch Wetter umschlagen könnte oder die Strecke nicht kennt. Aber es hätte es natürlich an sich nicht zwingend gebraucht. Ich hatte noch eine Regenjacke da drin, ich hatte ein Stirnband und ein Halstuch da drin. Also ich habe dann einfach Sachen hinten reingepackt, wo ich dachte, okay, vielleicht könnte ich sie zu irgendeinem geringen Prozent Wahrscheinlichkeit gebrauchen und wenn nicht, sind sie einfach ein gutes Gegengewicht. Aber ich habe schon im ersten Downhill gedacht, uff, das sind viel zu viel Gels und Trinken im Verhältnis. Also ich muss jetzt schnell ein paar Gels nehmen, sonst werde ich wahnsinnig.
Ja, aber was mir auch extrem hilft, also bei egal welcher Distanz eigentlich, ist schon so ein Bund an der Hose, wo du Sachen reinpacken kannst. Also für mich zum Beispiel, und wenn es wirklich nur die leeren Gelhüllen sind.
Ja, ich mache auch nur Müll rein.
Also dann ist der einfach weg und der ist nicht im Rucksack und der nervt nicht, aber du hast halt trotzdem was, wo du was verstauen kannst. Also das mag ich schon gerne, dass ich dann wirklich weiß, ich habe da einfach noch Möglichkeiten, was reinzupacken. Und deswegen laufe ich eigentlich wirklich auch immer mit einer Hose, wo irgendwie eine Verstauungsmöglichkeit da ist. Das mag ich
das
schon auch recht gern.
Ja, ich habe auch immer hinten das Handy drin. Da ist ein Reißverschlussfach, da habe ich immer das Handy drin. Das hatte ich auch diesmal. Und vorne mache ich eigentlich immer ein Taschentuch rein, was schon so ein bisschen zusammengeknüllt ist und halt Müllreste. Aber ich habe natürlich schon auch, ja, gerade jetzt auch beim Momentu war das ja das Problem, als mir das Gel so früh geplatzt ist. Das heißt, wenn irgendwie ein Gel eklig ist oder nicht richtig leer ist, also noch Reste drin sind, dann habe ich auch schön immer diesen ganzen klebrigen Mist an meinem Bauch, an meiner Hose. Das, ja, also optimal ist es auch nicht, aber ich nutze es auch für den Müll.
Ja, das ist mir übrigens, da musste ich auch kurz an uns denken, an diese Fauxpas, die beim Rennen passieren können. Ich hatte in der ersten Stunde, habe ich mein Gel aufgemacht im Downhill, aber in einem ziemlich schnellen. Aber auf einer Straße, also kein technischer Downhill, deswegen ging das da gut. Und dann bin ich irgendwie, habe ich so einen kurz meinen Arm hinter und habe mir die Hälfte dieses Gels auf meine rechte Schulter gehauen. Das war ein bisschen ärgerlich, weil dann hatte ich die ganze Zeit hier diesen klebrigen Kladderadatsch und ich hatte natürlich die Hälfte meines Gels nicht mehr. Das ist mir leider auch relativ früh passiert im Rennen, aber es war zu verkraften. Aber trotzdem, ja, musste ich kurz dran denken, ja.
Ja, es ist halt in dem Moment eklig, wenn alles klebt. Das ist ja wie auch an den Händen, alles, was man dann anfasst, klebt. Und man denkt sich, wenn man gerade eh irgendwie sich über was ärgert, Mann, alles klebt, wieso ist das so?
So eine Scheiße.
Ja. Das stimmt.
Ja.
Werbung.
Kimi, ich war ja gerade recht viel unterwegs. Und weißt du, was ich immer dabei habe?
Laufschuhe?
Ja gut, die auch, aber ich meine mein Blackroy-Kissen, um genau zu sein, das Recovery-Kissen und ich schlafe darauf einfach schon seit über 7 Jahren, also auch schon lange, bevor die hier Podcast-Partner waren. Ich nehme das überall mit hin, weil ich, ja, ich finde, es hat einfach so eine angenehme Form. Ich habe nie irgendwie Nacken- oder Kopfschmerzen nach dem Schlafen. Es passt sich jeder Schlafposition ergonomisch an. Es ist atmungsaktiv, es ist made in Germany und ich kann es eben so klein zusammenrollen, dass ich es einfach überall mit hinnehmen kann. Außer, wenn ich in die Heimat fahre, also wenn ich zu meiner Familie fahre, das ist doppelter Komfort, denn ich habe die ganze Familie so von den Kissen überzeugt, dass alle Blackroy-Kissen haben und auch wenn ich nach Hause komme, in meinem Gästezimmer schon eins bereit liegt.
Sehr gut, alle sind ausgestattet. Ich schlafe natürlich auch gerne auf dem Kissen, aber gerade jetzt bei vielen Trainingsstunden greife ich immer wieder zur Faszienrolle. Wenn alles ein bisschen unrund ist, sich alles ein bisschen steif anfühlt und ein bisschen zieht, dann ist die Faszienrolle mein Weg, dass sich alles wieder geschmeidiger anfühlt im Training.
Ja, wer kennt's nicht? Wir hatten noch mal ein bisschen Weekly zu dem Thema. Also es hilft auf jeden Fall, um sich fürs nächste Training besser zu erholen. Und wenn ihr unsere Lieblingsprodukte von Blackroy testen oder kaufen wollt, dann schaut doch einfach mal bei www.blackroy.com vorbei.
Und spart 10% mit unserem Code Höhenmeter10, alles groß geschrieben und mit Ö und dann die 10. Alle Infos findet ihr auch nochmal in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Ja, du hast gesagt, du hast keine Musik gehört währenddessen, aber ich will dich trotzdem fragen, hast du einen Laufsong, der dich vielleicht ans Wochenende, an den Trip oder an das Rennen erinnert?
Der Laufsong der Woche.
Also ich muss sagen, es stimmt nicht ganz. Ich hatte ja die Musik dabei. Ich habe zweimal Momente gehabt, da habe ich sie dann kurz hoch und habe kurz gehört und mir dachte, so, jetzt passt's und habe sie direkt wieder runtergenommen. Also es war wirklich, ich weiß nicht, Musik im Wettkampf funktioniert gerade nicht. Aber Ida, natürlich, nichtsdestotrotz habe ich einen Laufsong der Woche dabei. Er ist aber nicht, er hat jetzt nichts mit dem Rennwochenende zu tun, aber ich wollte den schon eine Zeit lang mitbringen. Und ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass man ihn kennt, Stargazing von Miles Smith. Take my heart, don't break it.
Ja.
Ja. Also, den kennt man, glaube ich, aber ich finde den ganz schön, deswegen kommt er heute mal mit auf die Playlist.
Ja, ja, das ist gut, den habe ich auch auf meiner Renn-Playlist, glaube ich.
Hast du denn heute einen dabei?
Ja, ich habe tatsächlich von Anfang bis Ende komplett durchgängig Musik gehört. Meine Kopfhörer haben auch komplett durchgängig gehalten. Also das war sehr, sehr gut. Und es hat mir halt auch geholfen, in diesen Rennkopf zu kommen. Also wirklich das Gefühl zu haben, vom Mindset her, ich bin im Rennen. Und ich habe ein paar Mal in meiner Warteschleife den Song What It Feels Like gehabt von Tobi Romeo und You Not Us. Der ist so richtig... Ich finde, der ist so richtig motivierend und ich höre den besonders gerne, ist mir dabei aufgefallen, weil ich habe natürlich in dem Augenblick schon gedacht, den nehme ich mit, nächstes Mal in die Aufnahme, der erinnert mich jetzt an die FKT, der muss mitkommen. Ich kann ihn besonders gut in richtig steilen Uphills hören und mich dann so ein bisschen in den Beat da hochpushen mit den Stöcken. Also der war für mich ein richtiger Motivations- Song in diesen steilen Passagen, wo dann die Trails vielleicht auch noch nicht gemacht waren, sodass es echt richtig wurzelig und verwüstet war an einigen Stellen. Aber da habe ich dann versucht, mich auf die Musik und den Beat zu konzentrieren und im guten Speed zu bleiben.
Sehr cool. Kenne ich nicht, aber guter Speed und Hochpushen, das sind alles sehr, sehr gute Stichworte vielleicht. Ja.
Hilft beim der.
Der hilft beim nächsten Uphill-Training ganz bestimmt.
Ja. Ich hatte auch noch bei mir auf der Strecke eine Hundebegegnung. Das war zu einem relativ blöden Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, ja, ich glaube, ich kann sogar noch unter 5 Stunden laufen. Und so richtig schnell und viel riskiert habe in dem Downhill. Also ich war wirklich schnell unterwegs. Ich glaube, ich bin da gerade ein 3,20er Pace gelaufen. Auf einmal ist ein Hund von der Seite auf den Weg gesprungen und der hat einfach nicht gebellt.
Hä?
Ja.
Was hat der denn gemacht?
Also ich bin angehalten und der ist an mir hochgesprungen, aber der hat nicht gebellt und das hat mich so verunsichert. Und es waren Leute so 100 Meter dahinter, denen der gehört hat. Und ich habe auf Englisch die ganze Zeit versucht zu rufen, dass ich Angst hätte und aber nix. Sie haben gewartet, bis sie dann auf meiner Höhe waren und ich habe gedacht,
boah,
danke, das war jetzt mindestens die Minute, die mir am Ende fehlen wird.
Oh Mann, sowas nervt mich so krass, wenn so Hundebesitzer einfach nichts machen. Da könnte ich ausflippen. Da werde ich wirklich inzwischen.
Und ich habe die kurz später nochmal im Ort gesehen und da habe ich auch gedacht, da muss ich so über meinen Schatten springen, nichts zu sagen. Weil
boah, da hätte
ich
auf jeden Fall was gesagt. Ja. Ich mag das gar nicht. Also da kommt natürlich dann ganz oft dieses Argument, der macht nichts und so. Aber boah, nee. Naja, aber.
Ja, ich glaube, wir hatten auch eine sprachliche Barriere. Also ich glaube, sie haben von meinem Englisch kein Wort verstanden. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, es waren Franzosen.
Okay.
Aber ja, mein Schulfranzösisch, hätte ich mal besser das aufgefrischt. Vielleicht hätte ich mir dann die Minute nicht, die hätte ich vielleicht nicht verloren.
Einfach ein ganz wütendes Croissant hinschreien.
Nein, ich wusste ja sogar, was Hund heißt. Das ist mir direkt eingefallen. Aber ich war dann so, ich war so gestresst, auch schon müde und fertig. Und in meinem Kopf war ein Mix aus Deutsch, Englisch, der italienische Begriff für Hund, der französische Begriff für Hund, dass ich einfach kurz gedacht habe, ach Mann, das wird hier nichts.
Ja, ganz kurz, das fällt mir jetzt aber noch ein mit Französisch, weil wir hatten es ja auch manchmal davon, dass von anderen Distanzen schon Leute auf dem Trail sind, weil so war das bei mir auch auf die letzten, keine Ahnung, 6 Kilometer oder so, sind dann die 16K-Läufer auf, also auch mit unserer Strecke verbunden worden. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders sagen soll. Auf jeden Fall waren dann ganz viele Leute auf dem Trail und der war sehr, sehr schmal und ich musste halt an denen allen vorbei. Mhm. Und man kennt das ja, im Rennen ist es dann alles ein bisschen stressig. Boah, und ich glaube, ich habe so um die 50 Mal, attention, s'il vous plaît, attention, attention, s'il vous plaît, hab wirklich gedacht, wow, also mein Französisch.
Chamonix hat sich gelohnt. Hast du da gedacht?
Ich habe wirklich auch versucht, wirklich diese Aussprache so sehr, sehr schön zu machen. Also merci, attention, s'il vous plaît. Also das war wirklich, die Zeit muss sein. Und es sind auch alle toll aus dem Weg gegangen. Es hat alles gut funktioniert. Aber da habe ich mir wirklich gedacht, so nach dem 50. Mal, oh Mann. Also genau an dieser schmalen Stelle sind so viele Leute und teilweise waren das dann auch so schmale, weißt du, so schmale Treppen runter oder hoch und du kommst einfach nicht an diesen Menschen vorbei, dann fühlst du dich auch irgendwie blöd, weil du die alle ja auch aus dem Rhythmus bringst und ja, das war vielleicht so ein kleiner Punkt, der ein bisschen genervt hat, aber ja.
Ja, das erinnert mich gerade richtig an Annecy, wo ich da nachts in dieser Staffel gelaufen bin, die ganz hinten gestartet ist und ich habe am Wochenende schon auch das Maxi-Race verfolgt, das ist ja ein Terex-Event. Da ist ja der Rest deines Teams so ungefähr gestartet. Das sah schon cool aus. Da habe ich auch gedacht, ich finde da die 100K-Strecke, die reizt mich sehr fürs nächste Jahr. Mal
ja, das verstehe ich aber. Also das, also mich reizt sie nicht, aber ich verstehe, dass sie dich reizt. Die schaut echt cool aus. Und ja, ich habe es auch verfolgt, muss ich sagen. Das war am Samstag vor meinem Rennen meine Beschäftigung. Ich habe die ganze Zeit den Livestream vom Maxi Race angeguckt, weil ja die Toni gewonnen hat, der Hugo gewonnen hat und auch gestern
Bruce ist
auch
bei den 50 gelaufen, genau.
Also wenn, wären es für mich die 50, die mich reizen würden. Ich glaube aber, dass die echt hart sind.
Ich habe auch kurz überlegt, dass du ja theoretisch da jetzt auch hättest laufen können. Aber vielleicht nächstes Jahr. Die Strecke ist ja schon schön.
Nee, ich habe also in der Saisonplanung haben wir kurz überlegt, ob ich Transvulkania und die 50K vom Maxi-Race laufe. Aber ich bin Gott froh, dass ich das nicht gemacht habe. Es wäre mir zu viel gewesen. Also selbst der 50K beim Swiss Canyon wäre mir zu viel gewesen und der ist hat deutlich weniger Höhenmeter als der in Annecy. Also das wäre mir zu viel gewesen, aber vielleicht für nächstes Jahr. Vielleicht sind wir dann beide in Annecy. Wer weiß.
Ja. Annecy ist eh schön. Also ich habe auch gedacht, den muss ich mir aufschreiben. Weil wenn man dann das neue Jahr plant, hat man natürlich erstmal so diese ganzen Serious-Rennen auf dem Schirm. UTMB, Golden Trail, alles sowas. Aber Annecy gehört ja eigentlich in keine Serie und trotzdem ist es ein richtig cooles Rennen. Da war ja auch die Offroad-EM vor 2 Jahren und das ist echt ein Rennen, was man dann schnell vergisst, was aber eigentlich super schön ist.
Ja, voll. Nee, verstehe ich. Also mal schauen, was das nächste Jahr bringt.
Ja, ich bin auch gespannt. Vielleicht läufst du auch mal eine FKT. Wer weiß.
Wer weiß.
Ist jetzt angesteckt.
Alles möglich, ja.
Ja,
sehr
eine
schön.
Sache ist mir noch eingefallen eben, die ich eigentlich noch unbedingt im Podcast sagen wollte. Und zwar haben wir die von den Männern, die den alten Rekord hatten und knapp unter 6 Stunden danach geschrieben und mir gratuliert. Und ich habe mich so gefreut. Ich glaube, der eine davon hört auch den Podcast. Deswegen wollte ich das eigentlich unbedingt mitnehmen, weil es echt, also ich habe mich sehr gefreut über die Anerkennung und ich finde es auch nicht selbstverständlich. Ich finde schon, dass es auch nur ein, ja, es erfordert sportliche Größe, wenn man einfach so direkt danach nicht denkt, ach shit, mein Rekord ist weg. Oder klar, er ist jetzt nicht weg, weil es gibt ja schon eine getrennte Wertung. Aber einfach, ja, ich fand es, ich habe mich da sehr gefreut. Und wir sagen oft, wenn wir irgendwie negative Nachrichten bekommen oder irgendwas nicht passt. Und ich finde, wir müssen manchmal vielleicht auch das Positive hervorheben. Und deswegen wollte ich das gerne mitnehmen und sagen, dass
ja,
ich mich
sehr
da
schön.
Sehr drüber gefreut habe.
Nee, ich finde das auch cool, wenn man auch einfach, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber sich die Zeit nimmt sozusagen und dann wirklich schreibt und einfach sagt, hey, ich habe das mitverfolgt und ich finde das cool, dass du das machst und Respekt. Also das ist ja, ja, das ist einfach, wie du richtig sagtest, nicht selbstverständlich, dass man diesen Move macht und umso schöner ist es, wenn man es dann macht. Ja.
Finde ich auch. Und es hat mich auch ein bisschen daran erinnert, hast du, ich weiß nicht, ob du das Video kennst oder es live gesehen hast, in Zegama, als die Tove erste Frau geworden ist, da war ja irgendwie der, weiß nicht, 20., 22. Mann so, der ist extra stehen geblieben, damit sie ihren Zielmoment hat und hat applaudiert, obwohl es ja für den auch wirklich in den Top 30 Platzierungen der Männer geht, das ja um Sekunden, super eng besetzt, super gut besetzt, also eine super starke Leistung, der würde wahrscheinlich jedes andere Rennen hier in der Region gewinnen und ist dann stehen geblieben, damit sie ihren Zieleinlauf hat, das fand ich auch richtig schön, das habe ich mir ein paar Mal angeschaut.
Ja.
Sehr, und, sehr lobenswert.
Ja, und das fand ich sogar, weil ich habe ihren Zieleinlauf gesehen und habe gesehen, die sind zusammen die ganze Zeit. Ich glaube, er läuft für Brooks, wenn ich es richtig im Kopf hatte.
Ja.
Und habe mich dauernd gefragt, bis angeschaut, bleibt er jetzt stehen oder was macht er? Und er ist tatsächlich sofort, als sie um die Ecke gelaufen ist, so Richtung Ziel und Fotografen und so, komplett hinten rein und hat sich komplett einfach klein gemacht in dem Moment und hat sie ihren Moment erleben lassen. Das fand ich auch sehr, sehr cool, ja. Absolut.
Richtig stark.
Ja.
Ja, ich finde, das war heute eine schöne Folge.
Finde ich auch. Ich mag das, wenn wir einfach quatschen. Das ist richtig schön. Ja.
Ja, dann bringen wir nächste Woche wieder Community-Fragen mit. Und dann geht's schon bald für dich nach Amerika. Wie aufregend.
Ja, Gott. Ich habe heute schon zum Toni gesagt, ich fange jetzt schon zu packen an. Nicht ganz so übertrieben, aber ja, ich bin schon nervös ein bisschen. Das merke ich schon. Ja.
Es wird ein cooler Trip, da bin ich mir sicher. Ja. Ein schönes Rennen und eine coole Pacing-Erfahrung. Und ich bin auch so gespannt auf deine Eindrücke dann. Also ich finde, da müssen wir auch wie eine Art Rennbericht machen. Und du musst einfach alles erzählen von deiner Perspektive, wie das war.
Oh Gott,
alles, was wir lernen können vom Western States als Pacerin.
Ja, ich bin gespannt. Ja. Mal schauen, ihr Lieben. Aber so weit ist es ja noch nicht. Deswegen jetzt erstmal einen frohen Juni anfangen.
Oh Gott.
Und irre. Und Ida, wir hören uns nächste Woche.
Das machen wir. Hab eine gute Trainingswoche.
Danke, du auch. Tschüss.
Ciao.
Das war
Höhenmeter pro Kilometer.